Natürlich gibt es unter uns mehr Mutige und weniger Mutige, das stimmt schon. Aber wenn wir so mutig wären, dass wir uns gegen die Herrschaft auflehnen, wenn sie versucht, uns zu unterdrücken, dann wären wir nicht Kabarettistinnen geworden, sondern dann würden wir bei der Feuerwehr oder so arbeiten. Also wir sind schon musische Menschen, die quasi hoffen, dass ihnen keiner was tut.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen und Diskussionen begegnen uns dazu täglich im digitalen Raum, in sozialen Medien oder in Online-Foren? Und wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Und Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür Menschen zum Gespräch, die gesellschaftliche Debatten mitprägen. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zum Thema Die Kunst als Stimme der Demokratie. Hosea Racilla, Kabarettist, Autor und Satiriker, der in seinen Programmen, Kolumnen und Radiosendungen stets Humor mit gesellschaftlicher Reflexion verbindet und seine Bühne nutzt, um über soziale Gerechtigkeit, Demokratie und kulturelle Vielfalt zu sprechen.
Ja, willkommen bei Fenninger trifft. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört und heute zu Gast ist Hosea Racilla. Echt steil, ich freue mich riesig, dass du heute dir Zeit nimmst, dabei zu sein und mit mir ein Gespräch zu führen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch schon.
Gerne, und ich glaube, man braucht dich nicht vorzustellen und trotzdem finde ich es gut, wenn man darauf verweist, du bist Kabarettist, du bezeichnest dich auch als Comedian, du bist Autor, Radiomacher, Kolumnist, Schauspieler, bist extrem aktiv in den sozialen Medien, also eine riesen Bandbreite, die mich beeindruckt, weil ich denke, dass das viel Zeit und Energie und auch Ressourcen braucht und bist hochgradig engagiert. Und ich würde das Gespräch ganz gern sozusagen wirklich mit dem Kern, so wie das, glaube ich, zu erfassen, mit dem Kabarett und mit Comedian beginnen. Weil ich würde, nachdem ich mir das angeschaut habe, wie du die definierst, würde das aus den echten inneren Kern deines Engagements sehen und vielleicht dir mal einladen, nachdem wir auch aus der Sozialarbeit kommen, Lebenswelten ein Thema ist, wie du dich siehst als Kulturschaffender in deinem angestammten Erstbereich.
Die Frage ist, ob ich finde, dass Kabarett das Zentrale ist, was ich mache, sozusagen.
Ich hätte das herausgehört, aber vielleicht stimmt es eben nicht.
Na, sicher doch.
Ist dann eine Fremdfestlegung.
Na, zweifellos. Also so, ich bin ja Privatperson auch noch und da empfinde ich als das Zentrale, was ich mache, Kinderbetreuung.
Super.
Weil ich lebe mit 3 Kindern zusammen und die brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und was zu essen und was zum Schlafen und so weiter. Und das ist ohne jeden Zweifel in den letzten 13 Jahren ist das, was ich hauptsächlich mache. Und dann beruflich muss man schauen, also womit verdient jemand sein Geld hauptsächlich? Das ist schon eine Frage. Und das ist bei mir sicher Kabarett. Ganz, also mit großem Abstand und so Bücher schreiben und in Filmen mitspielen und Theaterstücke machen und so Sachen, das ist hin und wieder mal in Wahrheit. Aber mein Alltag ist Kabarett spielen.
Ja. Also ich finde spannender Einstieg von dir, weil es, also wenn man gerade die gegenwärtige Philosophie anschaut, ja, dann geht es ja dahin, dass man eigentlich vielleicht das Leben des Menschen neu zu fassen, dass man nicht zunächst einmal nur von der Erwerbstätigkeit spricht, sondern eigentlich fängt das menschliche Leben bei der Reproduktion an und eigentlich bei dem, wie man lebt, und dann kommt erst die Erwerbstätigkeit, um sein Leben zu begründen. Also oftmals wird ja oft die Erwerbstätigkeit als Hauptthema in den politischen Verhandlungen gesehen und als Nebenthema. Maximal redet man über die Care-Arbeit, über die Sorgearbeit für uns Menschen, und ich finde das spannend. Also diesen Zugang, nämlich auch von der Erklärung des Seins zunächst den Bereich hereinzuholen und dann überzuwechseln.
Ja, da bin ich ein alter Marxist sozusagen. Also da sage ich, Arbeit ist nicht nur das, wofür man Geld kriegt, sondern alles. Also der ganze Umgang mit allen Dingen ist Arbeit. Und wenn wir uns nur definieren über die Arbeit, für die wir was gezahlt kriegen, dann erleiden wir die Entfremdung, ne, wie man so schön sagt. Dann wird's eng. Und genau, und insofern sage immer als erstes das mit Vater sein, weil das tatsächlich den Großteil meines Lebens sehr stark prägt.
Finde ich echt spannend und vor allem meine Arbeit ist ja so, wie er es beschrieben hat, die wirkliche Auseinandersetzung mit dem Leben, nicht? Mit der Natur und Umwelt und eigentlich etwas, was hochs positiv ist, einmal primär und die Lebensvoraussetzungen zu begründen und das in anderen Formen.
Genau, also die jungen Leute heute, die irgendwas so von Work-Life-Balance und solchen Dingen reden und die keinen Bock mehr haben, irgendwie nur die ganze Zeit Lohnarbeit zu machen, die wissen gar nicht, dass sie Marxisten und Marxistinnen sind, aber es ist ganz interessant, dass sie sich von selber in diese Richtung entwickeln. Und ich glaube aber immer, dass diese älteren Herrschaften, zu denen ich hoffe, nicht zu gehören, die sagen, die jungen Leute machen alles falsch, dass die nicht recht haben. Also das ist eine der wenigen Überzeugungen, die ich mit mir herumtrage, dass man immer, wenn man sich denkt, das sind lauter Trotteln, die Jungen, dann muss man echt sich hinterfragen anfangen, weil dann hat man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit was Entscheidendes übersehen.
Ich glaube auch, also ich denke, ich bin ja älter als du und es war ja auch so ein Satz, oder? Den man als Jugendlicher immer vernommen hat und das wird scheinbar immer von Generation zu Generation weitergegeben, dass diejenigen, die älter sind, glauben, dass ihre Welt, die sie vielleicht irgendwann erlebt haben, die ist die bessere, die richtigere wäre oder ihr Verhalten richtiger wäre als das danach kommenden Generation und das ist massiver Irrtum, glaube ich.
Ja, das ist einerseits, gebe ich da völlig recht, also sehe ich ganz genauso und andererseits ist natürlich die Welt, in der wir groß geworden sind, wir sind ja gar nicht so viel auseinander, glaube ich, dass die mit in einer Rasanz verschwindet und überwunden wird, gerade durch was Neues, was aber auch noch nicht so genau weiß, was es ist, dass man schon auch den Älteren gut zuhören muss, wenn sie quasi von den Qualitäten des Vergehenden berichten. Also gar nicht davon, was dran gut war, sondern wie das eigentlich war. Also ich hab das Gefühl, dass wir momentan zu wenig Zeit und Energie und Raum haben, um uns überhaupt so dran zu erinnern, was vor 20 Jahren eigentlich war. Also wie die Welt vor 20 Jahren noch ausgeschaut hat, ich glaube, dass unser Bewusstseinszustand da viel weniger ausgeprägt ist als dafür, wie die Welt vor 50 Jahren war. Weil die Welt von vor 50 Jahren wurde ausführlich und mit viel Raum und Zeit und miteinander und einer geteilten Realität besprochen und bearbeitet und durchgedacht und so weiter. Und die Welt von vor 20 Jahren, wer redet über das?
Also welche Gefühle waren da ein Aufwachsenprozess oder ist vielleicht leichter noch präsent, abrufbar, als die Einordnung, was für politische, gesellschaftliche Thematiken vorhanden waren?
Bestimmt. Ganz bestimmt.
Also es ist schon eine hohe Dynamik und Veränderungsprozesse und vielleicht auch ein Backlash, oder? Ist der nicht auch sehbar, dass man sozusagen ja jetzt sieht, dass Kräfte, die man durchaus manchmal als rechtsextrem einordnen könnte, wieder Vergangenheiten verklären, uns zurückbeamen wollen in die 50er Jahre mit dem Herrn Landrat und mit der Volksmusik und der Lederhosen und meint, das wäre so eine schöne, homogene Gesellschaft gewesen?
Ja, also ich glaube gegen die Lederhosen und die Volksmusik, also pick your fights, sage ich da. Also ich glaube, der Kampf ist aussichtslos und lohnt sich auch nicht wirklich, weil die Lederhose hat ja irgendwie keine Meinung. Aber was ich eher glaube, ist, dass die viel weiter zurück wollen. Also dass die eigentlich ins 19. Jahrhundert zurück wollen, so feudale Idee von Umgang mit der Industrialisierung vorgeherrscht hat, also wo so Gewerkschaftsbewegungen und solche Sachen noch nicht so eine massive Rolle gespielt haben. Und ich glaube, die wollen hinter das zurück. Und das ist viel härter. Ne? Und das geht aus von einer Clique von Leuten, die im Kern ihres Daseins Angst haben. So, und die auf diese Apokalypse, die alle so im Hinterkopf haben momentan mit Klima und all diesen Dingen und wie wird sich das mit China entwickeln und so weiter. Also das sind so apokalyptische Visionen unterwegs und da gibt es eine wirklich überschaubare Clique von sehr reichen Leuten in diesem Technologiebereich, die wirklich darauf reagieren mit einer ganz seltsamen Fantasie von sie sind die Schmetterlinge und alle anderen sind noch Raupen. Und die werden nie Schmetterlinge werden. Drum ist es okay, wenn sie sie einfach da zurücklassen und wenn man sie manipuliert und sie mit Fake News in die Richtung manövriert, die den Reichen nützt, weil eh nur die Reichen eine Chance haben, sich in Sicherheit zu bringen. Also es ist ja ganz, ganz, also das klingt wirklich wie so 80er Jahre Science-Fiction-Trash-Film. Also, aber das ist wirklich, so denken die echt. Ja. Das ist ganz absurd. So, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil es so absehbar war, dass der Trump wieder gewählt wird und habe mich so ein bisschen eingelesen in das Denken von diesen Leuten und das ist wirklich doof. Also und wirklich von einer unglaublichen Schiss vor der Natur und vor Sozialem und so weiter geprägt. Also ich behaupte, dass im Kern davon ist wirklich Angst vor Frauen. So. Ja. Also der Kern von deren Denken ist, die Natur ist ein unberechenbares Gebilde, die Frau, also ganz alte, furchtbare Art zu denken eigentlich, also die lang überwunden ist, so die Frau ist die Natur, der Mann ist die Technik und die Natur kann nur mit Gewalt in den Griff gekriegt werden und so weiter, also ganz echt doof. So, also viel doofer als notwendig, sagen wir mal so. Also es gibt mittlerweile so viel gute Ideen, wie man mit der Gegenwart umgehen könnte, die alle wirklich das Gegenteil von dem sind, was diese Leute denken. Und wie man diesen Knoten löst, das weiß ich auch nicht so ganz genau, aber er besteht jedenfalls.
Ja, ich finde es schon spannend, weil ich glaube auch, dass sie zurückgehen wollen, nicht? Also in der feministischen Kritik war immer so, auch in der Religionskritik natürlich Adam, Eva, nicht? Also dass der Eva ja vom Adam, vom Mann abstammt, von der Rippe und so weiter, also das steckt ja alles drinnen, was du erzählst. Ich glaube, das ist ja etwas, was sie gar nicht mehr außer Streit stellen, sondern eigentlich bekämpfen wollen, auch die ganzen Gleichheits-, Gerechtigkeits- und auch Diversitätsvorstellungen sie definitiv bekämpfen. Und was ich schon auch richtig finde von der Analyse, dass sie autoritäre Strukturen wollen. Und die sind dort natürlich im anderen Jahrhundert angesiedelt, jedenfalls. Und in der Gefühlswelt hätte sie trotzdem manchmal so verortet, dass sie das Gefühl hat, also sie wollen die Gefühle von letzten Jahrhundert, 50er Jahr vielleicht erreichen. Ich glaube auch, dass es nicht unbeabsichtigt ist, aber inhaltlich wollen sie uns total rückführen, das Streben nach Gleichheit und nach Austausch, auch nach Diversität, das ja unser Leben auch mittlerweile bestimmt und auch positiv gestaltet, das wollen sie zurückführen. Und würde nur ergänzen wollen mit der Angst, mit der du eingestiegen bist. Also sie sind ja Angstmacher, nicht? Also sie schüren Angst, ja, und nähern der Angst, um letztlich dann Muster aufzubauen, die eigentlich Menschen noch mehr freisetzen und schutzloser machen.
Ja, ich würde nur nicht Angstmacher sagen, weil darunter stellt man sich was Starkes, Souveränes vor, glaube ich. Ich glaube, die sind vor allem Angsthaber. So, also ich glaube, dass die sich unfassbar anscheißen, so auf Deutsch gesagt, sozusagen, und darauf halt reagieren mit sich Brutalität schönreden. Also so wie Autoritäre halt funktionieren sozusagen. Also wenn nur die Mauer hoch genug ist, dann kann ihnen nichts passieren und so. Und das ist halt völlig Angsthasendenken in Wahrheit. Und insofern glaube ich, man muss die Leute daran erinnern, die haben zwar die Milliarden in Dollar oder Euros und so weiter, aber die sind echt wenige. Und wir sind mehr. Und, das stimmt, und davor haben die Angst. Und zwar zu Recht.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich hänge nur ein bisschen mit den Angstmachen und Angsthaber, weil ich glaube, dass sie auch kommunizieren, ja. Also Angst machen und Angst haben. Und natürlich lösen sie die extreme, auch berechtigte Unsicherheit, die natürlich in einer beschleunigten Welt zutage tritt und zutage treten darf und kann und wahrscheinlich die Folge ist, die kolonialisieren sie, glaube ich, schon. Also sie versuchen das zu nutzen, die Unsicherheiten, die sie aufgrund der Dynamik veränderten Welt geben, aus und produzieren und schüren Angst und gleichzeitig haben sie Angst davor oder versuchen Menschen Angst davor zu machen, dass man wiederum rückschreitet in die Geschichte. Ich versuche jetzt einen Übergang zu schaffen zu einem
deine Zettel,
Kernthema. Meine Zetteln habe ich mir natürlich vorbereitet. Mhm. Ist, dass ich schon ganz gern eingehen würde, also begonnen habe ich mit dem Kulturbereich und Kultur und die Rolle der Kunst in der Demokratie, weil ich würde auch meinen, dass du dich da sehr verortest in deinen Programmen und auch außerhalb von denen. Und ich würde jetzt einladen, dass man Einspieler geben, vielleicht an alle, die jetzt zuhören. Bei der ersten Podcast-Reihe haben wir Menschen auf der Straße interviewt zu Themen, wo dann dies uns inspiriert hat, im Gespräch ja darauf zu reagieren und eingespielt worden sind. Diesmal haben wir uns eher Social Media Bereich umgetrieben und haben hier Kommentare aufgenommen und die dienen uns jetzt, wenn wir sie hören, faktisch das Gespräch fortzuentwickeln.
Echte Demokratie lebt von freier Meinungsäußerung. Wenn Satire oder politische Kunst eingeschränkt werden, wird die kritische Auseinandersetzung mit Macht und Gesellschaft behindert. Wer zeigt dann noch Missstände auf?
Wenn Kunst und Satire unterdrückt werden, sind wir halb am Weg in die Diktatur.
Auf Bundesebene haben wir gerade noch mal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber wenn wir nach Niederösterreich schauen, wo sie uns Schnitzel aufzwingen, oder in die Steiermark, wo Kulturvereine nur mehr getarnt in Lederhosen mit Posaune überleben, weil sonst die Förderung weg ist, zeigt sich, dass uns Politik nicht wurscht sein darf. Sonst wird's irgendwann Volkskanzler Kickel.
Trump und Putin verstehen keinen Humor. Muss man mehr dazu sagen?
Was sagen dir diese Beispiele, die wir einbringen?
Ja, mir fällt sofort auf, dass sie es lustig finden. Die Vorstellung, dass man den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern das Schnitzel aufzwingen muss, sozusagen, also so die neue Regierung, die Schnitzelpflicht einführt. Aber ja, also nachdem ich seit vielen, vielen Jahren in dem Feld arbeite, kann ich berichten, super waren die Arbeitsbedingungen, seit ich mich erinnern kann, selten. Mhm. Und wenn dann nur in Teilbereichen der Öffentlichkeit, und mein bester Kunde, was Medienarbeit betrifft, ist öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mhm. Und der hat, seit ich dort arbeite, eigentlich außer in so gallischen Dörfern wie der ZIB 2 oder so, oder der Donnerstagnacht im Fernsehen, ja, oder Radio FM4 oder Teilen von Ö1, und man kann die Beispiele fortführen. Also dass es da ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein gäbe und mit dem man hinter dem eigenen Auftrag steht, nämlich die liberale Demokratie medial zu begleiten, das wäre echt übertrieben, sage ich jetzt mal so. Also da ist wenig Selbstbewusstsein vorhanden. Und ich hoffe sehr darauf, dass jetzt durch die sich verschiebenden medialen Gegebenheiten dieses Selbstbewusstsein wächst, weil sichtbarer und spürbarer wird, wie gut diese Idee eigentlich ist, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Es gibt immer wieder diese Fantasien, dass neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Platz sein soll für private Medienanbieterinnen und Medienanbieter. Und das ist natürlich ein richtiger Befund, aber gerade online möchte ich schon darauf hinweisen, dass es keinen österreichischen Medienmarkt gibt für online. Das gibt es nicht. Also es gibt kein österreichisches Internet. Und,
aber niederösterreichisches vielleicht.
Niederösterreichisches ganz bestimmt, ja. Das muss der Bevölkerung aber erst aufgezwungen werden, ja,
glaube ich. Mit dem Schnitzel.
Genau. Und insofern, weil die Frage war ja Kabarett und Satire. Ja. Ich glaube, dass sich die Relevanz von diesem Freiraum für Kabarett und Satire in nichts unterscheidet von der Relevanz von Freiraum für alles andere. Und dass aber natürlich sozusagen wir Kabarettisten und Satirikerinnen, wir sind in der Regel künstlerisch veranlagt und haben irgendwie viel Zeit und Lust, uns mit Worten und mit wie steht man auf der Bühne und wie sagt man was und solchen Dingen zu beschäftigen. Und wenn man uns lässt und gut füttert, dann sind wir in der Lage, Sachen so darzustellen, dass sie erhellend sind und Vergnügen bereiten. Aber ich bilde mir nicht ein, dass wir irgendwie dafür zuständig sind, was aufzudecken oder so. Das glaube ich nicht. Also da überschätzt man sich, glaube ich, wenn man das annimmt. Ich habe einmal für eine Satire-Sendung Interviews gemacht am Rande vom Medien, in diesem Medienquartier bei der Nationalratswahl. Und da war ein ehemaliger Nationalratspräsident, ich möchte keinen Namen nennen. Und dann habe ich ihn für diese Sendung gefragt, ob er sich nicht fürchtet, was jetzt passieren wird, weil damals war Kurz und Strache Regierung, stand vor der Tür, und ich habe ihn gefragt, wie er das sieht, die Reaktionen der Künstlerinnen und Künstler und der Intellektuellen. Und dann hat er gesagt, das ist gar kein Problem. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber das so quasi, ja, die singen das Lied von ihrem Herrchen. So. Und das stimmt natürlich. Und ich möchte mich da selber überhaupt nicht ausnehmen. Wir sind nicht mutige Leute. Das ist nicht so. Und natürlich gibt's unter uns mehr Mutige und weniger Mutige. Das stimmt schon. Aber wenn wir so mutig wären, dass wir uns gegen die Herrschaft auflehnen, wenn sie versucht, uns zu unterdrücken, dann wären wir nicht Kabarettistinnen geworden, sondern dann würden wir bei der Feuerwehr oder so arbeiten. Also wir sind schon musische Menschen, die quasi hoffen, dass ihnen keiner was tut, so um das Charakterprofil auf den Punkt zu bringen. Also es ist schon so, dass wir darauf angewiesen sind, dass eine Gesellschaft oder ein Land oder wie auch immer man das nennen möchte, Lust drauf hat, sich das zu leisten und dem Flächen zu bieten und so.
Ja, aber ich würde den Punkt aufgreifen, es ist, glaube ich, ein falscher Ansatz, also gerade wenn wir historisch materialistisch denken, diese Individualisierung, oder? Mhm. Also das, was ich so heraushöre, also es ist schon ein bisschen absurd, dass man sozusagen dann verlangt von einer spezifischen Gruppe oder Person, das für mich zu tun und dazu tendiert, oder? Jetzt die Satirikerinnen, die müssen sich jetzt wehren oder den Freiraum erkämpfen und das delegieren und eigentlich machen wir uns ja damit sozusagen in der Logik dieses Subjektivieren, geben wir dann die Schuld, also die müssen ein bisschen unbequemer sein. Ja. Gleichzeitig beim dialektischen Prinzip ist es eher aufzulösen, indem wir selbst die Freiräume erkämpfen, nicht? Und es nicht nur Angelegenheit machen, dass der Raum der Kultur gegeben ist, von jenen, die jetzt so wie du auf der Bühne stehen und Kabarett machen, sondern es ist auch mein Job, sozusagen mitzuwirken, dass der Raum gegeben ist. Und das ist die Verantwortung der Menschen, wenn es uns ernst ist, die Kultur zu verteidigen, Freiräume zu ermöglichen, wo man sie offen artikulieren kann. Kann man übertragen jetzt auf den öffentlichen rechtlichen Rundfunk und kann das auch ausweiten auf den sozialen Bereich. Also dieses Spannungsverhältnis, oder?
Ich glaube das auch. Und ich glaube, das war ja früher mal so die Idee, weil wir über die 90er Jahre gesprochen haben, das war so die Idee von den frühen Internetaktivistinnen, dass das Netz soll so ein Ort werden, wo dann quasi dieser Freiraum besteht und wo man sich ausdrücken kann und das soll ein sozialer Raum sein und wo Menschen quasi ihre Freiheit leben. Und das ist irgendwie, hat sich gewandelt zu einem Raum der Überwachung und der irgendwie Datensammlung und irgendwie der Kontrolle eigentlich. Und das muss nicht so bleiben, behaupte ich. Und ich glaube, dass die Europäische Union da gefordert ist. Also ich glaube nicht, dass das was ist, was wir in Österreich gut lösen können.
Aber der Streitpunkt ist ja immer schon gewesen. Auf der einen Seite war es so die anarchischen Überlegungen, also da einen Raum zu kreieren, wo wir frei sind, so wie es du beschrieben hast. Ich kann mich erinnern an eine Diagonal-Ö1 vor Wahnsinn, wo sie damals über das Internet reflektiert haben und da haben sie gesagt, naja, eigentlich ist es ja nur, dass der reiche japanische Hochseefischer mit einem reichen amerikanischen Hochseefischer darüber reden, was das beste Neoprenzeug ist, um für die Hochsee Fischung sie austauschen. Also es ist beides angelegt und mittlerweile wissen wir, dass die Eigentümerschaft eigentlich autoritäre, zum Teil faschistische Oligarchen haben und
das
wir
hat sich
uns
so entwickelt.
In den bewegen.
Genau, das hat sich so entwickelt und das zeigt aber eine andere Fehlentwicklung, meiner Meinung nach macht das sehr deutlich, und zwar die, dass die Institutionen der Demokratie sich zu sehr auf die Seite der Wirtschaftstreibenden gestellt haben, also wo sie natürlich auch hingehören, also die Politik ist für alle zuständig, aber dass sie sozusagen zu sehr auf deren Seite gestanden sind die letzten Jahrzehnte, weil die haben sich fürs Internet nicht interessiert, und zwar aus einem Grund, und den kann man ganz genau benennen, und zwar, weil kein Mensch in den 90er Jahren noch gedacht hat, dass jemals Geld zu machen sein wird mit dem Internet. Also die haben gedacht, das wird in 3 Jahren erledigt sein. Und die Internetaktivisten haben irgendwie ihre Raves organisiert und nicht mehr Fernsehen geschaut und kein Bier getrunken, sondern LSD und Ecstasy und sowas genommen. Und das war alles kein Geschäft. Was ist mit denen? Und die und diese Aktivistinnen, weil sie eben gesehen haben, dass sie mit all dem, was mit ihrer ganzen Internet-Utopie, die sie damals gehabt haben, das wird jetzt der große gemeinsame Raum, dass sie mit dem bei der Politik auf völlig taube Ohren stoßen, haben dann einen Denkschritt gemacht, der meiner Meinung nach heute fatal nachwirkt. Und das kann ich mich sogar selber erinnern, als jemand, der auf diesen Raves unterwegs war. Wir haben immer gedacht, die Polizei ist unser Feind und der Staat und und haben dabei übersehen, dass ja wir selber das sind, also dass die eigentlich auf unserer Seite sein sollten und dass es ja Gesetze gibt, wo das drinsteht, dass die auf unserer Seite sein sollten und dass wir da viel mehr ausrichten können. Und manche haben dann den Denkschritt geschafft, dass sie sich aktivistisch engagieren für Demokratie und andere, die aber aus derselben Welt kommen, sind bei dem geblieben, der Staat ist der Feind, die kapieren alles nicht, das ist das Alte, was überwunden werden muss. Und das sind jetzt die Elon Musks und die Peter Thiels und diese Leute.
Ja, also ich sehe das auch so, dass die Welt jetzt komplett anders darstellt, nicht? Aber natürlich, glaube ich, wissen wir auch, dass diese Disziplinierungen in der Tat von der Gesellschaft durchaus im Foucault'schen Sinne mit dieser Gouvernementalität über Staat und Strukturen uns dazu dressiert, uns gegenseitig unterzuordnen und auch auszubeuten. Also insofern, glaube ich, ist diese Kritik an dieser Gouvernementalität nicht unberechtigt. Aber ich glaube, dass mittlerweile wir, glaube ich, erkennen können, dass der Aufstand des rechtsextremen Populismus schon auch diese vertikale Angriffsachse formuliert, aber dort oben nicht irgendwelche Konzerne oder wirklich Oligarchen stehen, sondern das Hohe Haus und die Demokratie.
Genau.
Also sie haben wirklich das verschoben. Also, und das ist wiederum ein Anknüpfungspunkt zuvor. Sie führen uns zurück, indem sie die Demokratie wirklich attackieren, das eigentlich als Elite und System definieren, dass die Parteien, die dort repräsentiert sind, als Einheitsparteien definiert werden, fremd festgelegt werden, obwohl sie eigentlich tatsächlich andere historische Lager repräsentieren. Und auf der Querachse versuchen sie es zu verengen auf das völkische, identitäre Volk und die gehören dazu. Also,
Interview gelesen mit so einem Netztheoretiker, fällt jetzt sein Name leider nicht ein, aber Amerikaner. Und der wird immer wieder eingeladen von diesen Tech-Leuten, so quasi als Sparring-Partner, also ich weiß nicht, oder er nennt sich selber so quasi wie, wenn man sich ein Domina kommen lässt, die lassen sich quasi von dem niederargumentieren, also auch um zu schauen wahrscheinlich, wo sie ihr Denken noch verbessern könnten. Und der sagt eben 2 Sachen, der sagt einerseits, die haben irrsinnig Schiss vor der KI. Also die löschen da alle selber ihre Internetprofile und schauen, wo sie was gegen die KI gesagt haben, weil sie sich so fürchten davor, dass die an die Macht kommt und dann alle vernichtet, die jemals irgendwas gegen die KI gesagt haben. Also so fürchten die sich. Und das Irre ist, die bereiten sich wirklich darauf vor, dass sie Festung bauen und die Leute werden sie verteidigen. Also das Militär, die Marines, sagen sie dann immer, die werden sie verteidigen. Und dann die einfachste Gegenfrage, die du stellen kannst in dem Moment ist, wer zahlt die? Warum sollten die euch verteidigen? Und schon da haben sie keine Antwort mehr. Also schon da sind sie überrumpelt davon, dass die ja nicht irgendeine Zahl in einer Rechnung sind, sondern Menschen mit einer Familie und mit Wünschen und mit Krankheiten und mit Fähigkeiten und mit irgendwie einer Persönlichkeit oder so und einer Herkunft und so weiter und dass die nicht beliebig manipulierbar sind. Also dieses Denken geht nicht sehr weit. Insofern empfehle ich, sich weniger davor zu fürchten und dem selbstbewusster entgegenzutreten, weil sozusagen die Ideen, die wirkliche Wissenschaft anzubieten hat und auch die Idee Demokratie ist deutlich ausgereifter, deutlich stärker, unbelastbarer, krisenfester und attraktiver als das, was die haben.
Ja, also der Vermutung, glaube ich, in der Beschreibung ist gegeben, wobei gerade zum Beispiel, was mich beschäftigt, ist Veit Selk, der Demokratiedämmerung jetzt schreibt und der sozusagen zeigt, dass durch diese neoliberale Individualisierung, Fragmentierung, einerseits durch die Dynamisierung der Entwicklung sozusagen aus seiner Sicht nachvollziehbarer Situation geschafft wird, dass man immer weniger regieren kann und die Spaltung voranschreitet, nicht mehr bindbar ist und eigentlich zum Abbau führt. Also der zeigt eigentlich ein ziemlich negatives Bild, den ich mir nicht anschließen will. Aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich gewähr sein müssen, dass diese Entwicklungen derzeit ausgerollt werden in eine Richtung, die wir eher nicht wollen. Und das ist ein Thema vielleicht, der wir da noch überleiten, wo wir uns vorbereitet haben zum Thema auch Spaltung der Gesellschaft und Umgang mit dieser Spaltung. Ich glaube, das wäre jetzt ein Ankerpunkt vielleicht in unserem Gespräch. Und ich würde vorschlagen, vielleicht wieder diesen quasi sogenannten Zuspieler uns zu widmen und da das Gespräch wieder weiterzuführen.
Diese ORF-Kasperl sind ja so froh, dass die FPÖ nicht in die Regierung gekommen ist. Jetzt dürfen sie weiter zur Volksverblödung beitragen.
Wen soll dieser Kasper darstellen? Einen Systemkünstler oder sowas ähnliches? Oder vielleicht was ganz anderes, undefinierbares?
Die Linken und ihre verwahrloste Schadensfreude getarnt als Humor. Und selbst das ganze Leben nur von unserem Geld leben.
Ich kann's verstehen, bei der realpolitischen Konkurrenz, die Satire und Kabarett täglich haben, da muss man als Humorist einfach in den dreckigsten Schmutzkübel greifen.
Ja, was, etwas derb.
Was für eine bittere Bestandsaufnahme. Ja, aber ja, dieser öffentlich-rechtliche Auftrag, und das steht ja wirklich so drin, über österreichische Kultur, Sport, Politik, Wirtschaft etc. berichten im Sinne der liberalen Demokratie. Das ist der Auftrag des Österreichs. Der ist nicht neutral. Der steht auf der Seite der liberalen Demokratie. Das ist eine Einrichtung, die könnte man heutzutage nicht mehr schaffen oder nur unter massivem Aufwand. So, dass man sagt, wir leisten uns jetzt gemeinsam und da zahlen alle mit, ein Medium, das dafür sorgt, dass die liberale Demokratie überhaupt eine Chance hat. So. Und was das für ein Riesenschatz ist, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren lernen, besser zu schätzen.
Also ich schließe mir sehr an, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk wie in Österreich extrem relevant ist und auch war in der Geschichte der Entwicklung des Rechtlichen, weil es eigentlich sich im Eigentum von uns befindet und er ja auch angewiesen ist, Dinge zu entwickeln und tatsächlich die Kultur, die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche zu beleuchten und nicht an Kapitalinteresse folgt, was ja der Unterschied ist zu kapitalgetriebenen, profitorientierten Medien auch vorhanden ist. Er wird massiv, denke ich mal, bedroht. Also ich habe das auch in den letzten Wochen erlebt, dass diese Angriffe zunehmen und man sich schon relativ sicher war, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt definitiv sozusagen nicht befreit, sondern einengt. Also das, was man vorwirft, dass zu freundlicher Regierung gegenübersteht, also den hätte man im Gegenteil jetzt sehr zugespitzt. Also ich finde wirklich bedroht. Ich finde es auch spannend, wie du definiert hast, der ist nicht neutral. Ich würde ja auch die Einschätzung so teilen, habe das auch einmal im ORF in so einer Sitzung mitgeteilt, wir sind nicht neutral, der ORF. Darf nicht zurückfallen hinter die Errungenschaften, auch hinter die demokratischen. Also insofern würde ich auch meinen, dass er eben nicht neutral sein kann, das heißt nicht parteipolitisch, auf keinen Fall, aber nicht zurückfallen.
Genau, und du sagst es genau richtig, er darf es nicht. Das steht im Gesetz, dass er das nicht darf. Also der ORF hat per Gesetz für die Menschenrechte einzutreten, für Diversität, für liberale Werte. Also und zwar nicht liberale Werte gemeint als jeder soll seinen Eisalon aufmachen dürfen oder so, sondern für es gibt nicht das Recht des Stärkeren. Und wenn, dann unterscheidet sich es nicht vom Recht des Schwächeren. So. Und dafür dafür hat er zu sein. Also das kann er sich ja nicht aussuchen, sozusagen. Das, ja. Da gibt es ein Gesetz im Gegensatz zu allen anderen Medien, für die es so ein Gesetz nicht gibt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Anfang der Nullerjahre mal in einer Redaktion gearbeitet von Radio FM4 und da hat das dann begonnen, dass im Internet Kommentare möglich waren zu den Artikeln. Und ich kann mich erinnern, es wurde dann, wenn ein Kommentar war unter einem Artikel, wurde in der Redaktionskonferenz eine Dreiviertelstunde drüber diskutiert, weil die JournalistInnen überhaupt nicht gewöhnt waren, dass da wirklich wer ist, der das liest. Mhm. Und damit dann lebt und so weiter. Und ich habe das eigentlich damals so als positiv empfunden, dass die ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das, was sie machen, nicht nur für sie selber ist, sondern dass da noch wer andere
draußen ist. Resonanzkörper.
Ja, genau. Also so. Und das setzt sich natürlich jetzt fort. Und ich glaube, man braucht sich nicht sehr davor fürchten, ehrlich gesagt.
Also du meinst nicht fürchten vor denen, wie das Netz genützt ja. wird und auch vielleicht ausgenützt werden wird, um die Meinung, die serviert worden ist, oder?
Na, vor sowas. Also so, es gibt natürlich Phänomene, mit die dann so an Hetze grenzen. Mhm. Und gerade wenn man als Frau im Internet kommentiert wird, dann kann das lebenszerstörerische Ausmaße annehmen. Aber jetzt, also das, was wir jetzt gehört haben, das bewegt sich irgendwie im Rahmen des...
Der Satire.
Ja, also da würde ich jetzt irgendwie nichts Schwieriges dran finden. Da habe ich deutlich Schlimmeres erlebt.
Ja. Ja. Ich glaube, das muss man schon betonen, wahrscheinlich in unserem beiden Sinn, dass halt wirklich eine extreme Hassdurchdringung im Netz immer wieder stattfindet, dass Menschen abwertet, diskriminiert, verfolgt und auch, wie man sieht, ja auch es benutzt wird, wirklich Gewalt auszuüben und das als Instrumentarium, gerade in den letzten Tagen hat man das ja beobachtet, genutzt wird und das ist dramatisch, aber du setzt ja den Bezugspunkt tatsächlich zur Kultur eigentlich, so wie es jetzt da zu verstehen war.
Ja, und ich finde es auch ein Missverständnis, dass das Internet diese Dynamik erst freigesetzt hat. Ich erinnere daran, dass es Briefbomben gab in Österreich und dass die Leute früher auch schon Briefe geschickt haben, wo sie aus der Zeitung ausgeschnitten haben, die Buchstaben, also die haben sich richtig Mühe gegeben. Es ist viel mehr Aufwand wie ein Posting absetzen und so. Also das gab es irgendwie immer schon. Das, was jetzt tatsächlich das Problem ist, meiner Meinung nach, ist, dass diese sozialen Plattformen und Medien, dass die keine redaktionelle Verantwortung haben. Also dass man so tut, als wäre ein Algorithmus nicht auch eine Form von Sortierung und da muss uns was einfallen, so schnell wie möglich. Und es wäre aber die längste Zeit schon möglich gewesen, damit umzugehen. Und da gab es wirklich massives Desinteresse von der Politik daran, das zu regulieren, weil man es viel zu lang, viel zu sehr unterschätzt hat.
Ja, also ich glaube auch, aber die Dynamik ist natürlich eine unglaubliche und auch die Durchtaktung im Netz, was Angriffe auf Menschen, Abwertung betrifft oder Missachtung, Hate Speech ist schon enorm, wo Menschen sich berufen fühlen, das auszuleben, dann die Trolle dazu und eigentlich, so wie es das dumme Algorithmus ja besprichst, ist es ja im Interesse oft derjenigen, die das halten, also diese Tech-Oligarchen. Nicht? Also wir denken an Steve Bannon, der scheinbar mit Oxfam Analytics sehr maßgeblich war, dass Brexit das Resultat war am Ende der Campaigns oder auch beim Trump-Wahlkampf 1, hat man das ja sehr gebraucht oder aus unserer Sicht missbraucht, wo natürlich auch das Kapital eine Rolle spielt, dass sie sich durchsetzen. Mhm. Ich möchte gerne nochmal den Blick auf dein Kabarett richten, weil man könnte vielleicht sagen, das wäre unpolitisch und du bist politisch. Außerhalb dessen, was mich beschäftigt ist, dass du ins Kern eigentlich irgendwie den Alltag stellst, der Menschen, den Alltagsverstand vielleicht, versuchst daraus Geschichten zu erzählen. Und was die Parallelität zur sozialen Arbeit mehr noch ist, das ist auch unser Kerngegenstand. Der Alltag der Menschen, natürlich insbesondere jener Alltag der Menschen, die benachteiligt sind, strukturell, sozioökonomisch, pflegebedürftig, an Angehörige und du dem so voröffnendes Prinzip gibst und das auf die Bühne stellst, oder? Und das würde mich interessieren, siehst du da Parallelitäten, sozusagen auch die Aufmerksamkeit zu geben?
ich glaube nicht, dass ich irgendwem helfe mit dem, was ich mache. Mhm. So. Aber das ist wahrscheinlich der größte Unterschied.
Wobei es war nicht so gemeint, helfen, sondern dass man den Alltag zeigt der Menschen.
Ja, ja, genau.
Und den würdigt auch, ja, oder?
Und also das, was ich versuche zu machen, ist zu zeigen, dass in der Welt, wie sie sich so entwickelt und bei all dem, was so los ist und was man in der Zeitung lesen kann, das, womit die Menschen hauptsächlich beschäftigt sind, aber immer noch ist, dass sie versuchen, ein Leben zu führen. Mhm. So, also an dem kommt man nicht vorbei. Und wo sozusagen dieses Leben eingeengt wird oder bedrängt ist oder was vielleicht möglich ist durch das, was in der Zeitung steht. Also ich würde mich ungern an Sätzen von Ministerinnen abarbeiten oder so. Das finde ich zu wenig haptisch und das interessiert mich ja zu wenig. Und ich finde es wirklich, also wenn man eine Aufgabe hat als Künstlerin oder Künstler, so wie ich das den Beruf verstehe, dann ist es zu zeigen, wo der Unterschied ist zwischen Kunst und vielleicht Werbung oder so. Nämlich die Werbung versucht, Menschen auf Basis von allem, was wir über sie wissen, was zu verkaufen. Mhm. Und Kunst versucht, auf Basis von allem, was wir wissen, ihnen was zu erzählen. Mhm. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Der ist mindestens genauso groß wie der Unterschied zwischen einer Zielgruppe und einem Publikum. So. Und das versuche ich zu bearbeiten.
Und die Erzählung ist ja einerseits dessen, was du dir widerfährt, aber du baust ja auch Gegenerzählungen auf, oder? Verstehe ich das falsch im Programm? Also die positiver sind oder wo du auch was vermittelst, nicht? Weil du bereitest dir ja auch intensiv ein Programm vor, dass dieser Prozess, der Monate in Anspruch nimmt, wo ja vielleicht schon die Minister gewechselt haben im selben Ressort
oder so. Genau, das ist zusätzlich noch
eine Hürde.
Genau, na, aber ich versuche natürlich schon, was zu erzählen, was länger hält als eine Woche so. Also es ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einem Roman schreiben oder so.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Parallelität, wie es du skizziert zur Literatur, oder?
Also ein großes Wort. Und der Trick vom Kabarett ist ja, das wird so tun, als wäre es keine Kunst. Also wenn du auf die Bühne gehst und das Publikum hat das Gefühl, das ist schwierig, was du da machst, dann ist, hast du schon verloren.
Wirklich? Ja. Ist das so?
Also
ich hätte schon gesagt, dass das Kunst ist für mich.
Na, Die Leute fragen immer zwei Sachen. Erstens, wie kann man sich so viel Text merken? Und zweitens, kann man davon eigentlich leben? Und mit den Fragen sind wir sehr glücklich, weil die erlauben, dass es dann lustig werden kann. Wenn die Frage, die du im Kopf hättest, während du dir Kabarett anschaust, wäre, wie ist dem das eingefallen? Also so, wie, warum ist der so schlau oder die, oder wie lang muss man studieren, um so viel zu wissen oder so, dann hättest du es schwerer beim Lachen. Glaube ich. Also der Job ist schon sehr viel, es aussehen zu lassen, als wäre es sehr einfach.
Also die Leichtigkeit zu vermitteln, weil wir schon auch meinen, dass immer wieder Dinge sind, wo man denkt, boah, das ist ein cooler Narrativ oder Einfall. Also dass das hinter nicht, der Bühne etwas passiert verboten. Und man sich vorbereitet und nicht nur rausgeht und nur improvisiert. Oder?
Genau, also aber ich empfinde wirklich die Abende als am misslungensten, wenn die Leute das Gefühl haben, das war jetzt von mir eine Riesenleistung oder so. Also wenn mir nachher jemand sagt, es war schön, aber für unser Publikum, das kommt dann oft, weil die Leute ja immer die eigenen Leute sofort vernadern und für deppert erklären. Wenn du zum Beispiel dann irgendwo am Land spielst und die Leute sagen, ja, das war jetzt zu intellektuell für unser Publikum, dann weiß ich habe versagt. So, weil dann ist es mir nicht gelungen, das zu erzählen, was sie erzählen wollte, und das möchte ich ja nicht Leuten erzählen, die dieselben Bücher gelesen haben wie ich oder so, sondern allen möglichst. Und der Großteil der Arbeit fließt wirklich in den Versuch, Bilder zu finden, die das, was man sich so denkt, auflösen in nachvollziehbare Erzählung.
Die Philosophie des Alltags?
Das ist die Arbeit. Na, Philosophie ist zu viel. Philosophie ist ja wieder Wissenschaft. Ne? Also das ist wieder,
du liest. Es gibt ja Strömung, die meinen, also wir sind alle, also die das auflösen.
Ja.
Eben genau das kritisieren, dass sie Menschen überhöhen, ja, und das hineinlegen in die Crowd. Ja. Aber das ist vielleicht der.
Ich bin aufgeklärter Sagenerzähler. So würde ich sagen. Also so ein aufgeklärter Märchenonkel. So würde ich es vielleicht nennen. Also so, ich versuche Märchen zu erzählen, die aber nicht komplett falsch sind.
Das finde ich eigentlich ein schönes, passendes Ende des Gesprächs.
Von mir aus
gerne. Das ist fein. Ich danke dir, lieber Hosea, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe es sehr spannend gefunden. Wir haben uns vorbereitet auf das Gespräch. Es ist völlig anders gelaufen.
Es tut mir sehr leid.
Ich finde das zumindest aus meiner Position für bereichernd. Ich hoffe, dass es euch beim Zuhören ebenfalls gefällt und ihr dem was abgewinnen könnt, den Gedankengängen, die wir heute entwickelt haben. Danke, liebe Hosea, und alles Gute für dich und deine Kinder in deiner auch Vaterrolle.
Vielen Dank für die Einladung.